Heute ist Mittwoch, der 7. August 2024. Willkommen zur 300. Folge der Mikroökonominnen. Hallo, Hanna.
Hallo, Konfetti.
Ja, ne? Haben wir es endlich geschafft. Wir haben uns jetzt so ein bisschen Zeit gelassen. Jetzt, Problem ist, mein Urlaub ist ja erst im September, ne? Das ist so ein bisschen, gerade hat sich das alles so ein bisschen verknuddelt, Urlaub, Krankheiten und sonst noch was. Deswegen waren wir gerade ein bisschen schwach auf der Brust, aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, 300. Folge. Gratulation an alle, die das mitgemacht haben. Hinten dran wie vorne dran.
Stinkt normal Mittwochnachmittag mit sehr durchschnittlichen Nachrichten. Naja, so ist das Leben.
Ja, aber wir brauchen auch nicht mehr. Ach ja, also wir haben tatsächlich zur Feier oder zum Anlass des Ganzen bei auslandsbericht.de ein Newsletter veröffentlicht. Und wir haben bei der Foreign Times auch noch eine neue Folge mit dem Alexander Clarkson, die erscheint nach diesem Podcast, weil wir ja heute die aktuellen Marktverwerfungen sprechen, die ich gar nicht so, newsarm finde, Hanna. Aber da habe ich gedacht, das ziehe ich dann vor. Das heißt, ich werde ja gucken, dass ich den jetzt schneller schneide, dass wir den dann gleich haben. Und die Foreign Times kommt dann an den nächsten paar Tagen hinten dran, die Aufnahmen. Da geht es dann um Russlands Austausch von Geiseln gegen Straftäter und wie der Alex und ich dazu stehen. Ja, ansonsten haben wir zwei Newsletter, auslandsbericht.de, mikronews.de, und zur Feier oder als Anlass der 300. sollte man natürlich auch bei mikronews.de vielleicht auch noch was machen. Das wäre ja nicht ganz verkehrt. Ich habe zwar schon ein Thema, aber ich weiß nicht, ob ich da noch mehr Fleisch dran kriege. Müssen wir auch mal gucken. Ansonsten bedanken wir uns wie immer für die Abonnentinnen, die Premium-Abos, Daueraufträge, den Zuspruch in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Und weisen mal so zur 300. nonchalant darauf hin. Die Abos sind ja eher so am Sinken als am Steigen. Also vielleicht möchte sich die ein oder der andere da erwärmen. Ansonsten können wir uns Kritik, Lob und Hinweise per E-Mail schicken. mh@mikroökonom.de. Das läuft dann alles bei mir ein. Ich verteile es entweder um oder ich gucke, dass ich es beantwortet kriege. Das kann manchmal ein bisschen dauern, aber bisher habe ich alles beantwortet. Zumindest einmal, nicht fünfmal. Und ihr findet uns auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonom. Wenn es hier so ein bisschen bei mir klappert, ich bin gerade hier in so einem, ich sage mal, auf so einer Insel mit hoher Luftfeuchtigkeit, aber die Sitzgelegenheit hier ist echt schlecht und ich muss hier so ganz breitbeinig um eine Kurve rumsitzen, dass ich das so halbwegs hinkriege, und dabei kommt mein Knie ab und zu mal an den Schrank hier und der klappert dann. Also denkt euch nichts dabei. Ich habe die Feierpose eingenommen. Hanna, worüber sprechen wir denn heute nicht?
Ja, ich habe mir gedacht, wir sprechen nicht über die Auftragslage der deutschen Industrie.
Ach, warum?
Die Zahlen sind gestern veröffentlicht worden und es sieht gut aus. Also im Rahmen des niedrigen Niveaus der letzten zwei Jahre ist es gut.
Besser als erwartet, ne?
Besser als erwartet, genau. Das, was ich am interessantesten daran finde, ist, dass als ich das heute nachgelesen habe, hatte ich Meldungen von vor zwei Tagen, wo die üblichen konservativen Medien, es geht mit der deutschen Wirtschaft nicht bergauf, wir verlieren jeden Kurs, wir deindustrialisieren uns, und dann zack, gestern Veröffentlichung der Auftragslage, endlich geht es aufwärts. Ja, das ist wirklich so, das ist halt nur noch Fantasie, also das kann man nicht anders sagen.
Ja, also ja. Der Herr Nagel von der Bundesbank hat sich ja jetzt auch gemüßigt gesehen, mal zu sagen in einem Interview, wenn man denn mal in die Daten reinguckt, dann findet man diese Deindustrialisierung da aktuell nicht. Und ich bin ja auch ein Freund von wirklich vielfältigen Diskursen, aber die Sachen so herbeizufantasieren und irgendwie jahrelang den gleichen Mist erzählen und dann irgendwie zu behaupten, das sei so, wenn es nicht ist. Also da vergeht mir auch ehrlich gesagt so langsam die Lust. Deswegen freue ich mich auch, darüber reden wir auch nicht, dass es jetzt Kamala Harrison gibt, und ich habe sofort bessere Laune. Einfach, ich gucke die an und habe gute Laune. So. Ja, trag sie rein. Ich meine, jetzt hat Hanna das dazu geschrieben in unsere kleine Liste, worüber wir nicht sprechen. Hat aber keine Auswirkungen, ne?
Nee, genau, wir sprechen ja nicht drüber. Aber ja, die einzige Frau jenseits 50, die den Ruf hat, zu jung zu sein für das Amt, das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, dann lacht die auch noch so, ne? Also ist ja auch ekelhaft, ne? Ach ja.
Gut, wie auch immer.
Dann kommen wir mal zu einem anderen Miesepeter, Christian Lindner. Unser erstes Thema.
Genau, ich wollte, also wirklich, ja. Wir haben im Juli, glaube ich, nicht über die Haushaltseinigung gesprochen, weil es ja da schon nicht besonders aufregend war, wenn man ehrlich ist. Also und jetzt mitten im Sommerloch und vielleicht auch gerade dadurch, aber ich glaube eher, weil Landtagswahlen anstehen, ist auf einmal wieder Überraschung ein Ampelstreit.
Hätte es gedacht. Während der Kanzler im Urlaub weilt.
Ja, no? Also es ist auch die Frage, wer sich mit wem streitet, weil eigentlich hat man den Eindruck, dass nur Christian Lindner mit Schattengegnern streitet gerade. Aber jedenfalls, ja, gab es wieder Titel zum Thema Scheitert die Ampel jetzt, scheitert die Ampel am Haushalt und ähnliches. Und ich dachte, ich fasse mal, damit nicht alle sich auch durch diese dürftige Nachrichtenlage und viel Alarmismus lesen müssen, mal zusammen, was los ist. Wie gesagt, im Juli gab es eigentlich die eher mühsame Einigung auf einen Haushaltskompromiss für den Haushalt 2025. Das Problem war, dass es nach Einreichung der Etats aller Ministerien und Kürzung dieser Etats, darüber haben wir in der Tat gesprochen, immer noch ein Haushaltsloch von, wenn ich mich richtig erinnere, um die 5 Milliarden Euro gab. Das ist im Vergleich zum Gesamthaushalt wirklich wenig. Das könnte der Arbeitsminister aus seiner Portokasse bezahlen. Aber jedenfalls war dafür keine Lösung gefunden worden. Und dann gab es einen Kompromiss, um dieses Geld einzusparen, der aus zwei Punkten bestand. Das eine war eine Umwandlung von Zuschüssen im Verkehrssektor an Deutsche Bahn und Autobahn AG in Kredite. Das ist gleichzeitig eine charmante Möglichkeit, den Haushalt des Verkehrsministeriums zu schönen, der ohnehin ja irgendwie sehr recht wenig von Kürzungen betroffen war davor. Und dann der zweite Punkt war die Nutzung von Restmitteln aus der Gaspreisbremse, die ja über den kurzfristigen Aussetzen der Schuldenbremse finanziert wurde, für andere Verwendungszwecke. Also die Gaspreisbremse ist ja niemals so richtig gebraucht worden. Dadurch sind da Mittel übergeblieben, weil eben der Gaspreis von alleine, also nicht von alleine, aber aufgrund der Sicherstellung der Gasreserven ist der Gaspreis nicht so stark und vor allem so lange hoch gewesen, wie man dachte. Dadurch wurden sehr wenig Mittel aus der Gaspreisbremse verbraucht und die sind also jetzt noch da und sollten entsprechend in andere Haushaltsposten fließen. Das waren die beiden Punkte, mit denen dieses Minus gefüllt wurde. Und Christian Lindner hat dann gesagt, ja, okay, ich stimme dem zu, aber ich lasse das juristisch prüfen. Das war schon so vorgesehen, also schon in der ursprünglichen Einigung im Juli hatte Christian Lindner angekündigt, das juristisch prüfen zu lassen, ob das verfassungskonform wäre. Soweit so unkritisch eigentlich. Jetzt ist offenbar dieses juristische Gutachten eingegangen und der eigentlich kritische Punkt ist, dass das Finanzministerium die Ergebnisse des Gutachtens durchgestochen hat, bevor in der Koalition, wo ja alle im Urlaub sind, darüber gesprochen wurde. Also der Kanzler ist im Urlaub, das Treffen der Koalitionsspitzen hat noch nicht stattgefunden und aus dem Finanzministerium wurden zwei Sachen veröffentlicht. Das eine ist dieses juristische Gutachten und das andere ist eine Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats des Finanzministeriums. Über den Wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums haben wir hier auch schon gesprochen. Das ist ein ökonomischer Beirat, kein juristischer. Und der ist relativ konservativ besetzt, wobei auch nicht tendenziös konservativ. Aber jedenfalls gibt es da schon eher konservative Ökonomen. Einige der Posten sind nachbesetzt worden mit Amtsantritt Christian Lindner. Andere sind schon seit Jahrzehnten quasi in diesem Gremium. Und der Wissenschaftliche Beirat kritisiert diese Lösung. Also verhält sich eher kritisch zu dieser Lösung aus Ökonomensicht. Das juristische Gutachten wiederum ist eigentlich gar nicht so besonders kritisch oder zumindest nicht bezüglich des einen der beiden Punkte. Also die Umwandlung von Zuschüssen in Kredite sieht das juristische Gutachten als verfassungskonform unter bestimmten Umständen. Nur die Nutzung der Mittel der Gaspreisbremse wird aus verfassungsrechtlicher Sicht kritisch gesehen. Eigentlich ist es also keine besonders große Nachricht, weil ein Teil dessen kann einfach gemacht werden, vermutlich unter Änderung von Gesetzen, also weil bisher ist es so nicht möglich, der Autobahn AG zumindest Kredite zu geben. Dafür müsste man eben die Rechtsgrundlage der Autobahn AG verändern. Aber wenn der Haushalt verabschiedet wird, kann man ja auch entsprechende flankierende Gesetze erlassen. Also es ist ja nicht so, als ob die Regierung nicht in der Lage wäre, Gesetze zu erlassen.
Das sieht die FDP sehr kritisch, habe ich heute gelesen. Also ich weiß nicht, ob sie dazu in der Lage ist.
Vor allen Dingen vom Hintergrund des Zeit. Also natürlich ist die Frage, ob das zeitlich machbar ist. Das wird man prüfen müssen und in welcher Form. Aber grundsätzlich sieht es der Verfassungsrechtler, der das Gutachten erstellt hat, sieht es so, dass es möglich ist, per einfacher Regierungsmehrheit Gesetze zu erlassen, die das ermöglichen. Entsprechend, ja, der große Teil dieses Geldes ist zu beschaffen. Eigentlich ist es also keine so riesengroße Nachricht. Es müsste nur Ersatzmittel beschafft werden für diesen Teil, der aus der Gaspreisbremse kommt. Da ist das juristische Gutachten kritischer und sagt, das wäre eventuell nicht verfassungskonform. Wie gesagt, der Ökonomische Beirat kritisiert das, wobei das Gutachten des Ökonomischen Beirats des Finanzministeriums nur zusammenfassend vom Finanzministerium rausgekommen ist. Und entsprechend ist da auch nicht klar, was genau die da kritisieren oder wie einig sie sich darüber waren. Das ist keine offizielle Publikation, die der Beirat bisher auf seiner Website veröffentlicht hat, sondern das Finanzministerium hat gesagt, der Ökonomische Beirat sähe das kritisch. Wobei ich dazu auch keine Pressemitteilung gefunden habe, sondern das war auch nur so gerüchteweise im Umlauf oder Christian Lindner hat das nur persönlich gesagt.
Im Urlaub kann das ja mal passieren, ne? Da veröffentlicht man ja nicht so viel.
Ja, also so richtig darüber gesprochen hat Christian Lindner halt im Sommerinterview. Und da hat er gesagt, ja, also das ist jetzt der Haushalt, das müssen wir jetzt wieder aufmachen, da ist jetzt ein Loch, da müssen wir was tun. Der Kompromiss kann so nicht umgesetzt werden, das ist nicht verfassungskonform. Er ist auch nicht in diese Details gegangen, also hat nicht die Details genannt, in welchen Punkten es nicht verfassungskonform ist und auch nicht auf Basis welches Gutachtens er das sagt. Sondern er hat nur gesagt, da werden wir was nachfinanzieren müssen und hat dann wiederum gesagt, er möchte das mit Sozialkürzung. Also das ist eigentlich die Punchline, die Christian Lindner rausgebracht hat, ist nicht einen Streit aufzumachen, ob das verfassungskonform ist oder nicht, sondern er hat gesagt, wir müssen über den Haushalt nochmal sprechen. Da gibt es jetzt eine neue Rechtslage. Und ich würde deshalb sagen, wir können das auf keinen Fall aus Steuererhöhungen bei der arbeitenden Mitte der Gesellschaft gewinnen. Das hat er wörtlich so gesagt. Sondern wir müssen dann doch an das Bürgergeld und den Sozialetat nochmal ran. Und ich gehe davon aus, das ist das eigentliche Ziel gewesen, das durchzustechen, nicht dann einen Streit mit Scholz vom Zaun zu brechen, sondern wieder ein Argument zu haben, an den Sozialhaushalt nochmal dran zu gehen.
Ja, aber das wäre extrem kurzsichtig gewesen vom Herrn Lindner, wenn er glaubt, dass das auf der Ebene bleibt. Also es war doch klar, dass das explodiert.
Ja, klar, aber es ist halt, also am Ende liefert er damit halt Stoff für CDU, CSU und für die FDP, um sich im Wahlkampf wiederum anders zu positionieren als die Position der Ampel oder um sich da abzugrenzen. Ich halte auch das für prinzipiell kurzsichtig, weil Christian Lindner kann ja kein Interesse daran haben, dass die Koalition bricht. Es sieht für die FDP in Umfragen katastrophal aus. Neuwahlen sind auf keinen Fall in dessen Interesse. Das heißt, da jetzt einen Koalitionsbruch herbeizuführen, wäre ja dumm. Aber natürlich positioniert er sich für die anstehenden Wahlen und kann damit quasi sich als Kämpfer für die arbeitende Mitte wieder in Stellung bringen, um die FDP eben für die anstehenden Wahlen zu positionieren. Wobei auch da bin ich nicht sicher, wie viel ihm das am Ende bringt. Das bringt hauptsächlich, das merkt man jetzt schon, CDU, CSU was, die dann direkt sagen, aha, aha, aha. Da sehen wir also wieder, dass die Ampel nicht zuverlässig als Regierungspartei ist. Es gab dann jetzt Kritik, hauptsächlich aus der SPD logischerweise, bezüglich der einerseits des Vorgehens, das ohne Rücksprache mit der Koalition öffentlich darüber zu sprechen, was auch wirklich schlechter Stil ist. Also, dass er das quasi an die Öffentlichkeit gezogen hat, ohne dass es dazu Spitzengespräche gab. Und auch bezüglich des direkten Vorschlagens von Kürzung beim Sozialhaushalt, ohne dass die Rechtslage da geprüft worden ist. Kevin Kühnert und andere SPD-Spitzenfunktionäre haben dann sofort auch gesagt, dass Herr Lindner benimmt sich daneben und wie kann das sein und er muss jetzt da wieder zurückrudern und so weiter. Und dann hat sich sogar Olaf Scholz aus dem Urlaub mit einem sogenannten Machtwort gemeldet, was man ja, also das ist schon überraschend, finde ich. Und er sagt halt, und das ist auch von der Wortwahl her relativ deutlich, er verstehe nicht, wie Christian Lindner aus diesem Gutachten rauslesen könnte, das Ganze sei nicht verfassungskonform. Und von daher sehe er nicht, wo hier die Kontroverse liegt. Man müsse das jetzt in Ruhe besprechen und unter sich klären, aber er sehe nicht, warum überhaupt dieses Gutachten Anlass geben könnte, an der Verfassungskonformität des Haushalts zu zweifeln. Und da ist er prinzipiell damit recht. Der Regierungssprecher ist übrigens auch in Urlaub. Der Vize-Regierungssprecher hat gesagt, es gebe ja Telefon und man könne sich da jetzt schon unter sich verständigen. Von den Grünen, Robert Habeck hat heute dann dazu Stellung bezogen, auch mehr mit der Linie, er würde nicht darüber sprechen, bevor man nicht unter sich gesprochen hat. Also sie haben ein bisschen was gelernt, glaube ich, aus den vergangenen 200 Ampelstreits, dass man nicht das in der Öffentlichkeit ausdiskutiert, sondern und sich da zum Hindrängen lässt, sozusagen die Inhalte öffentlich zu diskutieren, bevor man in der Koalition darüber gesprochen hat. Die SPD hat schon so ein bisschen erst so reagiert, aber Scholz wie Habeck haben relativ klar gemacht, sie möchten das jetzt nicht öffentlich diskutieren. Zusätzlich haben die Grünen aber auch gesagt, sie gehen nicht konform damit, sofort den Sozialhaushalt da wieder aufzumachen. Es dürfe nicht an erneuerbaren Nachhaltigkeit und nicht am Sozialhaushalt gespart werden, um dieses angebliche Loch zu schließen. Also ich finde, es ist sehr durchsichtig, dass Lindner da wahlkampftaktisch agiert und sich im Sommerinterview auch wichtiger gemacht hat im Grunde, als das Ganze ist. Natürlich kann es auch ein Vormauern, das ist, du hast mir ja den Kommentar von Marc Schieritz geschickt, der das Ganze relativ nüchtern bewertet und sagt, naja, Lindner hat halt Schiss, wieder vom Verfassungsgericht zu landen mit seinem Haushalt. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das hat ja gute Tradition, dass der Haushalt vor Verfassungsgericht landet. Und solange er davon überzeugt ist, muss er das auch nicht scheuen. Weil natürlich die CDU-CSU spielt sich jetzt schon wieder so auf, dass sie auf jeden Fall dagegen klagen werden. Aber wenn juristisches Gutachten vorliegt, was zumindest von einem der zwei Punkte sagt, das ist unproblematisch, dann kann man es ja, wenn es eine gefundene Lösung ist, auch erstmal so machen. Klar, ist es nicht schön, wenn Christian Lindner dann die Sachen wieder vom Verfassungsgericht um die Ohren gehauen kriegt. Aber da können sich ja durchaus dann auch andere Spielräume raus ergeben, so wie eben ja auch das Schuldenbremseurteil nicht nur eine Lösung hätte. Also es bietet ja nicht nur die Möglichkeit Kürzung. Das ist die Frage, wie man es interpretiert. Und so ist es natürlich bei so einem Haushalt auch. Es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir schließen die Lücke über Steuererhöhungen oder über eine Umwidmung von anderen Mitteln. Es ist ja nicht so, dass man damit in den Automatismus reinläuft, am Sozialhaushalt zu kürzen, so wie man auch nicht in den Automatismus reinläuft, wenn das Sondervermögen nicht geht, nie wieder ein Sondervermögen für irgendwas anlegen zu können. Und entsprechend ist auch die Frage, wie doll sich Lindner jetzt wegen einem verhältnismäßig kleinen Punkt da vom Verfassungsgericht wirklich schützen muss. Aber in Gänze, glaube ich, ist es ein schöner Aufhänger, um das Sommerloch zu füllen und eine schöne Möglichkeit, sich im Sommerinterview nochmal ins Gespräch zu bringen und erfrischend zu sehen, dass wir einen Bundeskanzler haben, der sich sogar aus dem Urlaub meldet, ist ja auch nett. Aber die Essenz ist, der Gesamthaushalt ist eigentlich gar nicht so kritisch, wie man auf den ersten Blick aus den Meldungen denken würde. Jetzt bist du dran mit der kritischeren Meldung des Tages.
Ja, wie, das war's jetzt. Wo ist denn das Drama, das Blut?
Das ist ja das Problem.
Ihr seht, alles sehr unspannend. Herr Lindner versteht es ja schon, das muss man ihm ja lassen, ne? Aus so einer kleinen Geschichte dann doch sehr, sehr viel Wirbel zu machen. Also ich kann jetzt nicht nur am Sommerloch liegen. Ich glaube, es warten halt alle drauf, dass die Koalition zerbricht. Ne? Das ist eher so das Ding.
Ja, und das ist natürlich dieses, wir gehen nicht an die gesellschaftliche arbeitende Mitte, ist ja ein Tonfall, der jetzt auch schon seit ein paar Wochen bis Monaten über alle müssen mehr arbeiten wir brauchen eine Kürzung beim Bürgergeld zu, es darf auf keinen Fall, Deutschland ist ein schlechter Wirtschaftsstandort. Das geht ja alles in diese, also die Verlautbarungen gehen ja alle in eine ähnliche Richtung und er hält damit sozusagen auch diesen ganzen Newsfeed am Kochen, wenn er immer wieder dann was da in diese Richtung von wegen, die Grünen und die SPD wollen uns verschulden und ich bin der Einzige, der dafür sorgt, dass die deutsche wirtschaftliche Substanz erhalten bleibt. Das ist ja das Bild, was er von sich zeichnet und das muss er natürlich entsprechend auch regelmäßig befeuern.
Ja gut, die Umfragen zeigen jetzt nicht gerade, dass das sehr erfolgreich ist. Also wenn ich die FDP wäre und marktwirtschaftlich orientiert, würde ich mich schon mal fragen, ob es da nicht einen neuen CEO braucht, ne, um den Laden mal wieder in Schwung zu bringen. Aber ja. Unabhängig davon ist halt irgendwann auch mal die Frage, wie sehr dieses Verhalten der FDP in dieser Koalition dem Standort Deutschland dann am Ende tatsächlich schadet. Auch mit diesem ganzen Behaupten von Dingen, die ja so keine fundierte Realität haben. Und nun kann man halt sagen, okay, die Wirtschaft macht da mit, aber das sind ja dann hauptsächlich diverse Verbände, die da auch diverse Interessen haben und diverse Subventionen wollen. Und das Lustige ist aber, dass ich da irgendwie auch nicht sehe, dass der Lindner dahingehend eine Arbeit machen würde. Also im Grunde bin ich nur am Rätseln, was er eigentlich will. Also wenn der einzige Unique Selling Point dann am Ende sein soll, dass er irgendwie den Haushalt ganz scharf und hart und Sozialkürzungen und so durchdrückt, ja, dann bin ich so ein bisschen ratlos, was überhaupt seine politischen Ziele sind.
Und keine Steuererhöhung.
Also, ja gut.
Ja. Ja, das ist, also ich finde es schon faszinierend, weil es sind ja auch lange nicht mehr alle Wirtschaftsverbände, die in das Horn stoßen. Man möge die Schuldenbremse aufrechterhalten und der deutschen Wirtschaft geht schlecht. Es gibt ja auch einige, die sich durchaus auch der Ampel, also insbesondere auch Lindners Politik gegenüber kritisch äußern. Und er macht auch nicht den Eindruck, als wäre er gut vernetzt. Also er ist vermutlich gut lobbyiert, aber nicht gut vernetzt.
Ja, wahrscheinlich ist das wie bei der FAZ. Ne? Die kriegen halt Input da von diesen Familienunternehmern und dann hört halt der Input auf und dann bleibt man da halt auch stehen an der Stelle. Zumindest die FAZ-Wirtschaft.
So ähnlich, ja.
So, dann kommen wir mal zum Markt, denn der Markt, der fällt. Und immer wenn der Markt fällt, dann gibt es Leute, die interessieren sich dafür, was der Markt tut. Und zwar meistens sind das Leute, die sich sonst überhaupt nicht dafür interessieren, was der Markt so tut. Weil wenn er läuft, dann läuft's, ja. Aber ich glaube, wir können heute vielleicht auch so ein bisschen rausarbeiten, dass das alles jetzt, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, ne? Japan der 12% Minus, am nächsten Tag 10% Plus, dann USA, Deutschland, Europa, Asien, da die Börsen, alle mal einen ordentlichen Schubs nach unten, dann wieder einen Schubs nach oben, dass das jetzt nicht so aus dem Nichts kommt. Aber weil ich ja auch deutsche Ökonominnen und Ökonomen dazu gelesen habe, muss ich sagen, also erstens, ich finde, deutsche Wirtschaftsmedien sollten aufhören, wenn die Börsen krachen, deutsche Ökonomen zu befragen, weil die haben wirklich von vielen eine Ahnung, aber nicht von Börse. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, glaube ich, deutsche Ökonomen sollten einfach aufhören, über den Finanzmarkt zu reden, wenn sie keine Ahnung haben, worüber sie reden. Jedenfalls, bloß weil es in Japan kracht, heißt es nicht, dass Japan dafür verantwortlich ist, dass es kracht. Oder wenn in den USA die Zinssenkungen kurz bevorstehen, dann heißt das eben nicht, dass es hier um vorgezogene Zinssenkungen geht oder Ähnliches, sondern das ist alles ein etwas komplexer am Finanzmarkt und das Ganze hat auch eine Historie. So, wir kümmern uns jetzt ein bisschen um die Historie. Dazu gehen wir bei Japan allerdings einen Ticken weiter zurück als üblich, damit man das Setting versteht. Und aber ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein. Also unabhängig jetzt meiner Klage, ich bin ja der Meinung, und dafür haben wir ja auch den Podcast, dass man sich mit Märkten regelmäßig befassen muss, denn da passiert immer sehr viel und ungute Entwicklungen lassen sich im Grunde früh erkennen. Man weiß halt nur immer nicht, wann sie dann so ihre Wirkung entfalten. Das ist immer so das große Rätselraten. Deswegen hat sich dann das Genre der Untergangspropheten gegründet, die das sehen. Also da gibt es ein Problem und dann sagen, ja, und das gibt den großen Crash. So wie es halt auch immer, wenn du so ein Erdbebengebiet hast, das große Erdbeben gibt oder wenn du so einen Vulkan hast, dann gibt es dann den Vulkan, der die ganze Insel wegsprengt und so weiter. Ne? Und so gibt es dann halt auch an den Börsen die großen Crash-Propheten. Und jedes Mal, wenn es dann an den Märkten auch einen Ticken runtergeht, dann hast du diese Crash-Propheten. Hab ich's euch nicht immer gesagt? Und da wissen die auch sofort, warum das so runter ist. Ja, ja, aber auch nicht immer so in richtiger Weise. Also jedenfalls, da wird jetzt gerade viel geredet und ich würde immer ganz genau gucken, wer in seinem sonstigen Leben sowas tut, auf der Basis dann versuchen einzuschätzen, ob das jetzt eine valide Quelle ist. In jedem Fall solltet ihr unseren Podcast hören. Und zwar auch dann, wenn es nicht an den Börsen kracht. So, wie ihr alle mitbekommen habt, ne, am Montag, da hat's geknallt und wir müssen jetzt so ein bisschen über mehrere Länder sprechen. Also wir müssen einmal über Japan sprechen, aber auch über die USA, das Zusammenspiel. So, Europa spielt, glaube ich, nur am Rande eine Rolle, da sind so ganz eigene Wirkmechanismen. Jedenfalls fangen wir mal mit Japan an. Japan hat von 1986 bis 1991 eine Vermögenspreisblase erlebt. Bewertungen sind da insbesondere bei Immobilien und Aktien in, na, nennen wir es mal, exzessive Höhen geschnellt. Wobei der Aktienmarkt, dargestellt über Nikkei 225, dann am 29. Dezember 1989 sein Hoch bei 38.957,44 Punkte erreichte. Das ist eine Marke, die ist dann, ich nehme es mal vorweg, erst vor ein paar Monaten wieder aufgetaucht. Also die haben so lange gebraucht, bis sie da wieder hinkommen. Es folgte ein Einbruch um 60% bis 1992 und bei den Immobilienpreisen, sagt man so, im Schnitt war der Einbruch um 70%. Wer etwas Spaß mit der Historie haben will, der kann dann den Begriff Plaza Accord googeln und naja, viel Spaß damit. Gerade auch, wenn man so ein bisschen in der Verschwörungsecke hängt, da findet man, glaube ich, sehr viel. Ich würde es jetzt nicht überinterpretieren. Jedenfalls rutschte dann Japan nach diesem Einbruch, ja, sagen wir mal, in die Stagnation. Im Grunde kann man sagen, von 1997 bis 2017 wuchs die japanische Wirtschaft um insgesamt, also kumuliert, 2,6%. Zugleich hat man immer dann so mit Deflationen zu kämpfen gehabt, ne? Mal mehr, mal weniger stark. Da gab es dann Phasen, wo das in ein paar Jahren einfach mal um 11% entwertet wurde und Ähnliches. Und im Zuge dessen gab es dann natürlich auch nicht nur eine Niedrigzinsphase, sondern halt auch, wie wir das ja auch in Europa gesehen hatten, Negativzinsen, ne? Und im Grunde sind sich die Ökonomen bis heute nicht einig, woran es denn nun eigentlich lag. Denn im Grunde sieht da jeder quasi den passenden Nagel zu seinem eigenen Hammer, so würde ich es formulieren. Also in meiner Wahrnehmung ist es einfach so, dass jeder in gewisser Weise recht hat. Ne? Also ich fasse mal zusammen, die Unternehmen wurden gerettet, meint dann natürlich auch die Banken, statt sie insolvent gehen zu lassen, weswegen dann im Nachgang die Verluste abgearbeitet werden mussten. Und wenn du Verluste abarbeiten musst und Schulden, ja, dann investierst du halt wenig kannst wenig Geld nach draußen hauen. Zugleich haben sich die Unternehmen auch aufgrund dieser Lage dann so im steten Restrukturierungszwang befunden, wodurch sie, naja, auch wieder nur bedingt expansiv agierten. Und während wir auch in Europa gesehen haben, dass niedrige Zinsen allein keine Inflation anheizen, galt das halt dann eben zuvor auch schon für Japan. Und da hätte man das erahnen können für auch da die europäische Zeit. Jedenfalls hätte auch die Regierung sicher früher eine expansivere Konjunkturpolitik fahren können. Aber man musste halt auch Angst haben, dass die sparsamen Verbraucher solche Programme verpuffen lassen. Und so gibt es halt dann immer Argumente dafür und dagegen. Jedenfalls dieses ganze Gemisch an Dinge, die man potenziell hätte anders machen können oder eben auch nicht, hat dann dazu geführt, dass die Lage war, wie sie war. Und dann gibt es halt noch so dieses Phänomen, und das liegt sicherlich auch daran, wie es war, dass die Japaner ihr Geld halt einfach sehr gerne auch gespart haben.
Das ist ja ganz lang schon so. Also die Sparneigung in Japan ist fast noch höher als in Deutschland, und Deutschland gilt da ja schon als extrem vorsichtig. Das hat auch mit der Alterspyramide übrigens zu tun.
Genau, also Japan ist ja eins der, nicht nur der ältesten Völker, sondern auch die Geburtenrate, also katastrophal dort. Ne? Ja, das spielt da alles mit rein. Und naja, wer spart, Hanna, will Zinsen. Ne? Wir kennen das. Und in Japan mit diesem Niedrig- bis Negativzinsen, und dann gab es sogar noch ein Zinscap für 10-jährige Anleihen, Staatsanleihen, das gibt es immer noch. Das lag bei 0,5%. Das wurde jetzt vor kurzem etwas aufgeweicht. Es wurde von einem Cap zu einer Empfehlung, aber das harte Cap liegt jetzt bei 1%. Jedenfalls, wenn du dann in Japan da so deine 0,5% gekriegt hast auf die 10-jährige Staatsanleihe und dann so in die USA geguckt hast, 5,5% Zinsen. Da könnte man ja schon auf Ideen kommen, ne? Nun gehe ich mal davon aus, dass japanische Investoren auch wegen dieser Zinsdifferenzen, also dieser Ideen, ungefähr $1 Billion, also das ist das englische Trillion, meint das deutsche Billion, $1 Billion in US-Staatsanleihen gesteckt haben. Was einer der größten, also es wechselt sich immer so ein bisschen auch mit China ab, ne? Wer da so der größte ist, je nach Gemengelage, aber auf alle Fälle penetrant und dauerhaft einer der größten Käufer von US-Staatsanleihen. Ja. So, und selbst in der Niedrigzinsphase in den USA war das irgendwie sicherer, weil es eben keine Deflation gab, also in den USA. So nach den Zinserhöhungen über 5%, wie gesagt, extrem lukrativ, könnte man meinen. Das gelockerte Cap auf die Zinsen der 10-jährigen Staatsanleihen, ne, also was ich gerade eben gesagt habe, statt 0,5 ist das harte Cap jetzt bei 1%. Das hat dann auch sofort Wellen geschlagen, weil ja potenziell es so ist, dass je mehr Zinsen man in Japan für die hauseigenen Anleihen bekommt, desto attraktiver es ist, halt das Geld auch wieder nach Japan zurückzuholen. Was dann auch zur Folge hat, dass man einerseits Abflüsse vielleicht sogar aus den US-Staatsanleihen hat, auf alle Fälle aber weniger Zuflüsse und dann aber auch mehr Zuflüsse in japanische Anleihen, was, okay, es gibt ein hartes Cap, aber was ja Zinsen im Grunde immer ein bisschen nach oben treibt. Und da war der Markt schon sehr nervös, als er auf diese Gemengelage gestoßen ist. Das war im November 2023, also Vorlauf November 2023. So, und es war natürlich überzogen, diese Angst, weil selbst wenn die US-Zinsen irgendwie auf 2% runtergehen, wäre die Differenz immer noch enorm und würde ausreichen für einige Anreize gegen USA. Das Risiko solcher Anlagen ist aber natürlich auch klar, ne? Die Währung. Also wenn der Yen gegenüber dem Dollar stärker wird, also der Dollar schwächer, dann verliert man aus Japan heraus betrachtet Geld. Gegebenenfalls mehr, als man via höhere Zinsen reinbekommt. Das ist das Risiko, dem man nicht ausweichen kann. Auf der anderen Seite kann man halt immer sagen, Dollar hat irgendwie immer einen Wert, das wird schon. Mag es auch geben. Und dann gibt es noch einen weiteren Faktor. Es fließt nämlich auch Geld von Japan in die USA. Allerdings nicht von Japanern, sondern von US-Companies. Und das ist der sogenannte Carry Trade. Und dabei nimmt man als zum Beispiel Hedgefonds oder auch Investmentbank oder sonst wer, also institutionelle Anleger, ein Kredit in Yen auf für die niedrigen Zinsen und kauft sich damit Hochzinsanleihen, zum Beispiel aus den USA oder Europa oder wo einen das Herz so hinträgt. Also da sind alle Konstrukte potenziell denkbar. Und die Differenz zwischen dem niedrigen Zins und dem hohen Zins, das ist dann quasi der Gewinn aus diesem Geschäft heraus. Ja, es gibt da noch ein paar Gebühren und so kleinere Fluktuationen auf Tagesgeldbasis, aber so grob kann man das rechnen. Und der Gewinn, wenn man es so baut, ist im Regelfall aber nicht sehr hoch. Ja, also das wirkt aus unserer Sicht erstmal recht hoch, aber man hat ja dann noch Inflation und so weiter. Also da muss man schon nochmal recht scharf kalkulieren. Das heißt, der Gewinn ist im Regelfall, wenn man es auf normaler Basis macht, Geld rein, Geld raus, ja, also vom Anreiz nicht wesentlich. Aber man kann das ja noch hebeln über die Forex-Märkte und da kann man dann halt auch mal das 20- bis 50-fache rausholen oder auch noch mehr, je nachdem, wie man da agiert. Und dann lohnt sich das Ganze schon richtig. So, also das ist dieses Mal ein, ich würde mal sagen, fast schon simples Konstrukt. Nichts daran ist kompliziert, wobei es ja nicht so ganz stimmt, weil kompliziert sind die Risiken. Also du hast die Währungsschwankungen, die können dir die Gewinne wiederum zerballern. Dann kann man sagen, okay, da muss man sich halt hedgen, aber ja, dann kannst du auch den Hebel runterfahren und so weiter. Ne? Also da, das ist irgendwie alles ein bisschen schwierig. Zinsschwankungen führen auf alle Fälle zu sinkenden Renditen und wenn sie denn geschehen, so wie jetzt. Und bei den Absicherungsgeschäften wird es im Regelfall so gehalten, dass wenn man sieht, dass etwas passiert, dann kauft man die entsprechenden Optionen. Also das ist mehr oder weniger so ein Just-in-Time-Geschäft. Also da muss man dann halt am Markt dran sein und entsprechend reagieren. Das Problem an der Stelle ist dann, dass die Absicherung in dem Moment, wo das alle sehen, dann natürlich auch wesentlich teurer wird und sich dann entsprechend weniger lohnt. Da muss man dann überlegen, ob sich nicht lohnt, einfach den Trade aufzulösen. So, also was passiert am Markt, wenn ich einen Kredit in Yen aufnehme und dann mit US-Anleihen kaufe? Ich verkaufe Yen und ich kaufe Dollar. Ne? Also das ist halt auch etwas, was passiert. Ich verliere dann Geld, wenn der Yen mehr wert wird und umgekehrt. Habe ich also einen Carry Trade gefahren und zusätzlich sinkt dann noch der Yen, während ich meine Dollaranleihen habe, dann ergibt sich so eine Art optimale Rendite. So, wenn man sich dann mal anguckt, wie das mit dem Yen so war, ich habe jetzt mal nur die aktuelle Phase genommen, da gab es noch ganz andere Phasen, also wer sich das mal historisch anguckt, gerade so in den 2000er Jahren, das ist schon sehr, sehr spannend, was da so alles lief. Jedenfalls seit 2023 ist der Yen weitestgehend gefallen, es gab dann immer wieder diese Gegenbewegungen und dann ist es bei den Gegenbewegungen halt so, im November war da die letzte, also wenn du da einen hohen Hebel hast, dann kegelt es sich bei so einer Gegenbewegung halt raus. Ne? Also da musst du glattstellen. Da musst du das Ding auflösen oder dein Risiko wesentlich reduzieren. Aber du kannst nicht einfach nur zugucken und das Ding aussitzen, weil du weißt ja nicht, wann die Gegenbewegung endet. Zumindest nicht im tagesaktuellen Geschäft. Also wir gucken jetzt hinterher auf die Charts und wissen, was passiert ist. Das ist aber was ganz anderes als im Alltag, wenn du mit Risiken arbeiten musst. Jedenfalls, der Yen hat sich doch merklich entwertet und ist auch der Grund, warum viele Menschen in den Urlaub fahren, und zwar nach Japan.
Ja.
Und Japan ist auch einer der größten Profiteure aktuell von diesem niedrigen Yen, weil viele Chinesen gehen jetzt nach Japan und kaufen dort Luxusgüter ein, weil die wesentlich billiger sind als in China. Was man halt so für Probleme hat im Leben. Ne? Und dann letzte Woche das böse Erwachen. Letzte Woche wohlgemerkt, also am 5.8. war der Einbruch und in der Woche davor hat die Bank of Japan dann die Zinsen erhöht. Und es begann so eine gewisse Spannung im Markt aufzuploppen. Ja, die ersten haben sofort Probleme bekommen, das wurde hektischer, weil sich ja die Zinsdifferenz zu den USA verschlechtert hat. Mhm. Mit Ausblick darauf, dass auch in den USA im September spätestens die Zinsen erstmals gesenkt werden. Und USA ist, auch wenn es da Carry Trades mit europäischen Anleihen und so weiter gab, aber USA ist die absolute Benchmark. Die Masse der Carry Trades lief da. So, und dann ging das so ein bisschen hin und her. Alle waren nervös. Man sieht das auch an den Börsen in Japan. Ne? Das ist alles sehr gut sichtbar. Und übers Wochenende entdeckte dann der ein oder andere wohl seine innere Wahrheit. Und die entlud sich dann in diesem Gemisch, das wir dann am Montag hatten, aus Risiken und Panik und dem Bedürfnis, da rauszugehen. Und dann gab es einen 12% Einbruch am japanischen Aktienmarkt. Mit entsprechenden Verwerfungen im Yen. Der Yen, der legte dann stark zu und spätestens da mussten dann weitere Leute ihre Positionen massiv reduzieren. Also da sind richtig Gelder hin und her geschoben worden, Risikopositionen reduziert worden. Das war so ein kleines, wie man das dann so schön nennt, Blutbad. Und wie groß die Probleme sind oder ob es sich nur um Geplänkel zwischendrin handelt, das wissen wir schlichtweg nicht. Also es gibt so von Hedgefonds, weiß man ungefähr die Positionierung. Die haben dann schon vor längerem angefangen, ihre Positionen aufzulösen, nämlich seit November. Aha. Das heißt, da haben wir schon kleinere Positionen. Die hatten aber trotzdem noch ausreichend viel, als dass sie da unter Druck geraten sind. Und bei so anderen Institutionen gibt es keine wirklich verlässlichen Daten. Man weiß nur, es ist viel. Und man weiß jetzt natürlich auch mal wieder nicht, wer hängt wie stark da irgendwo mit drin. Aber es lief ja dann auch sofort am Dienstag wieder die Gegenrallye. Also hat es sofort wieder Entspannung kundgetan. Und qua Mittwochmorgen oder Mittwochmittag, sage ich mal, Mittwochnachmittag, hält das auch erstmal noch an. Wie es weitergeht, das wissen wir natürlich auch nicht. Die Entspannung war jetzt auch am heutigen Mittwoch noch möglich, weil die Bank of Japan gesagt hat, also Zinserhöhungen wird es erstmal keine weitere geben, dafür müssen die Märkte stabil sein, da werden wir drauf achten, macht euch keine Sorgen. So, und das ist natürlich einerseits eine Ansage zur Beruhigung, andererseits aber auch eine Ansage, dass man eben damit rechnen muss, dass es irgendwie noch weitergeht, ne? Sich also vorbereiten möge, seine Carry Trades auflösen möge, weil sonst, ja, irgendwann erwischt sein dann halt. Also ist ja erstmal kein schlechter Ausgangspunkt. Märkte wieder ruhig, Hinweise gegeben und jetzt sollten alle ihre Arbeit tun. Bemerkenswert ist, dass wir in diesen japanischen Börsen, ich habe das ja am Anfang erwähnt, im Nikkei 225 erst im Juli das 34-Jahres-Hoch erreicht haben. Mhm. Also die Krise schien besiegt, man entdeckte wieder Japan und daran hat dann wieder keiner gedacht. Das ist natürlich auch der Moment, in dem man beginnt, Krisenmaßnahmen zu lockern. Sie finden ihr Ende. Tja, dann könnte man natürlich meinen, machen wir weiter, ne, mit den USA, dass es völlig logisch ist, dass dann eben auch in diesen USA die Kurse massiv runterknallen, weil die US-Unternehmer, also Banken, Hedgefonds, was weiß ich, haben ja da jetzt sicherlich einerseits große Probleme, ihre Kredite in Japan zu begleichen. Da brauchen sie Geld, wenn sie dann noch irgendwie mit Hebel gearbeitet haben, da muss man auch Geld aus den USA abziehen, um das zu decken und dann nach Japan zu schicken. Und überhaupt, und ja, das ist auch alles nicht richtig, aber wie man ja auch in Japan sieht, ist das Problem vielleicht jetzt auch gar nicht so schlagend, wie es am ersten Tag wirkte. Deswegen US-Börsen, sie sind natürlich auch massiv eingekracht. Ja, da gab es dann so teilweise 4% die Nasdaq, sind aber auch schon in der Woche vorher eingekracht. Also man hatte auch schon vorher eine Konsolidierungsphase angefangen, hat jetzt aber halt nochmal so einen richtigen heftigen Tag gehabt. Und meistens enden so Konsolidierungsphasen, wenn man es mal von der reinen Markttechnik betrachtet, aber das muss auch nicht so sein. Jedenfalls ist, glaube ich, der Grund, warum es dann an den US-Börsen geknallt hat, etwas komplexer. Und ich denke, das kann sich nur über Markttechnik herleiten lassen und dafür muss man halt den Marktdiskurs verstehen, der sich da in den letzten Monaten exzessiv mit zwei Dingen befasst hat. Zinssenkungen und AI, also künstliche Intelligenz. Der S&P 500, nehmen wir mal den, nicht die Nasdaq, ist seit November 2023 bis Mitte Juli um rund 35% gestiegen. Das ist keine 12 Monate. Völlig irrer Anstieg. Ausgelöst wurde die Rallye durch die Annahme, dass die Fed die Zinsen recht schnell senken werde und dass es in der Folge in 2024 mindestens 3 Zinssenkungen geben werde. Da wurden da teilweise auch noch höhere oder häufigere Zinssenkungen verhandelt, aber man muss auch mal bedenken, eine Zinssenkung kann natürlich heißen 25 Basispunkte, aber auch 50 oder 75. Das heißt, wenn wir sagen 3 Zinssenkungen, sagt das erstmal noch nichts über die Fantasie der Höhe der Zinssenkung aus. Die waren teilweise ja auch recht lustig. Jedenfalls starke Zinssenkungen, kann man sagen, wurden erwartet. Stark und schnell. So, es hat sich dann doch im Lauf des Jahres 2024 irgendwie so herausgestellt, dass es eher eine Zinssenkung geben wird. vielleicht eine zweite, aber da war man sich schon dann am Ende nicht mehr so sicher. Gesetzt war jetzt zuletzt der September und Hoffnung gegen Jahresende, aber die Daten, zumindest die aktuellen Daten, waren jetzt nicht so, dass man da sagen kann, dass die FED Anlass sah, zu handeln. Und die FED hat immer einen Auftrag, auf zwei Dinge zu achten. Also einmal Wirtschaftswachstum, aber auch Arbeitslosigkeit. Ne? Also es sollten jetzt auch nicht zu viele Leute arbeitslos sein. Und was die Zinssenkung am Ende verhindert hat, war seitens der FED einmal die Inflationsdaten, die recht spät sich dann nach unten hin entwickelt haben, obwohl man das so erwartet hat von den etwas, ja, sage ich mal, bewandelteren Marktteilnehmern. Und das Zweite war halt, dass die Arbeitslosendaten, sie waren halt einfach sehr stark. Also es gab immer eine große Nachfrage nach Arbeitskräften. Und deswegen hat die FED gedacht, um es mal runterzubrechen, naja, wenn da so wenig Arbeitslose sind und die Nachfrage nach Arbeitskräften erstaunlich hoch ist, ja, dann könnte daraus ja dann diese Zweitrundeneffekte entstehen, dass dann irgendwie die Löhne ansteigen und dann ist die Inflation halt eben doch nicht so schnell so unten und dann wäre es falsch, jetzt die Zinsen zu senken. Jetzt hat die FED allerdings, glaube ich, da ein sehr starkes Problem in dieser Betrachtung, Hanna. So Zinssenkungen wirken jetzt nicht unbedingt heute, ne? Sondern eher so in 6 bis 9 Monaten.
Im Grunde ist ja das, was passiert, ist das, was man auch erwartet, dass wenn man Zinssenkungen antizipieren kann, dann ist der Effekt schon weg. Also im Prinzip das Positive, was aus einer Zinssenkung zu gewinnen wäre, wäre eigentlich jetzt schon, wäre die Politik der FED glaubhaft, wäre das jetzt schon sozusagen eingepreist. Und die Frage ist, ob sie jetzt so lange gewartet haben, dass die Glaubhaftigkeit darunter gelitten hat. Weil wenn natürlich jetzt das Vertrauen in das Krisenmanagement der FED verloren geht, dann wiederum wird es extrem zögerlich sein, überhaupt noch darauf zu reagieren, wenn die FED jetzt die Zinsen senkt. Also es ist immer eine Frage, wie glaubhaft macht die Zentralbank, dass sie sich an den Zielen orientiert, an denen sie sich orientieren soll. Und in dem Fall, was ja bei der FED auch wichtig ist, schlechter als bei der EZB, ist, dass die FED diesen Zweierkanon hat zwischen Inflation und Arbeitsmarkt, während die EZB ja klar dem Ziel Inflation vorrangig verpflichtet ist. Das heißt, die EZB zu deuten, ist in gewisser Weise einfacher. Und jetzt sitzt die FED ja da und hat auf einmal gestiegene Arbeitslosigkeit, die in eine Rezession gehen könnte, und aber ein gewisses Inflationsszenario, was sich jetzt eher verstärkt, dadurch, dass die Glaubwürdigkeit gelitten hat. Das heißt, die FED müsste jetzt umso stärker reagieren, um noch den gleichen Effekt zu erzielen, den sie mit vielleicht einer Zinssenkung vor 3 Monaten mit sehr wenig Kosten hätte realisieren können. Entsprechend gibt es jetzt Leute, die sagen, die Entwicklung deutet darauf hin, dass die FED eine Rezession nicht mehr wird verhindern können in den USA.
Genau, dazu muss man sagen, dass letzte Woche Freitag Daten aufgekommen sind, die nahegelegt haben, dass die USA in eine Rezession schlittern könnte. Und daraus haben sich dann schon letzte Woche, explizit am Freitag, dann auch sehr große Ängste in den USA breit gemacht. Das heißt, wir hatten ohnehin an den Märkten schon eine Konsolidierung, die die Kurse nach unten getrieben hat. Das war vor allen Dingen in der Nasdaq sehr stark sichtbar, aber auch im S&P. Und darauf kamen dann diese Daten, die nahegelegt haben, ups, wir könnten in eine Rezession rutschen. Während der Markt schon die ganze Zeit gesagt hat, die FED ist viel zu langsam, man sich jetzt aber irgendwie damit abgefunden hat. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, der spannende Punkt, war die Diskussion dahingehend immer, naja, kriegt die FED jetzt die sogenannte weiche Landung hin oder nicht? Und zuletzt hatte man sich darauf geeinigt, dass sie die hinbekommt. Und diese weiche Landung, das ist dieses sogenannte Goldilocks-Szenario. Vollbeschäftigung, ein stabiles, aber nicht exzessives Wachstum und ökonomische Stabilität. So, und das, man könnte das auch als Schlafenland bezeichnen. Ja, alles super. Und man hatte sich tatsächlich im Diskurs mehr oder weniger darauf geeinigt, dass die FED zwar jetzt die Zinsen zu spät senkt, aber es deutet sich an, dass das Goldilocks-Szenario kommt. Und dann kamen wieder irgendwelche Daten und dann sah man wieder alles völlig anders. Und dann ist die Frage, wie kommt denn das zustande, dass einmal Daten kommen in einem Monat und dann alle alles anders sehen. Und das spielt halt zusammen mit den hohen Bewertungen, die wir an den Börsen gesehen haben. Also wir haben diese hohen Bewertungen der Gesamtmärkte gehabt. Und wenn dann einmal Daten kommen, die quasi in eine völlig andere Richtung zeigen, als man das dann so in diesem Gesamtgebilde sich so zurechtgeschustert hat, ja, dann ist alles am Wanken.
Ja.
Die Leute konzentrieren sich dann auch exzessiv. Also je höher die Bewertungen gehen, desto exzessiver konzentrieren die sich auf diese einzelnen Datenpunkte. Ja. Und dann jedes Mal wird das dann neu ausverhandelt. Ja, wie sehen wir das denn jetzt? Und ne, das dauert dann immer so 1-2 Tage, ehe das dann so durch ist und ob man das wieder zurechtschubsen kann, dass das dann doch schon irgendwie wieder passt. Aber es fehlt dann so zunehmend auch die Fantasie, dass ein einzelner Datenpunkt in der Gesamtbetrachtung vielleicht gar nicht so relevant ist, weil der kann ja immer mal nach oben oder unten ausschlagen.
Ja, wobei Arbeitslosigkeitsdaten, also das ist ja auch das Verhalten der FED, ist geprägt von so einem Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Rezession, der sehr stabil war in den letzten 50 Jahren. Nämlich, dass wenn die Arbeitslosigkeit in einem Monat unterhalb der niedrigsten Arbeitslosigkeit der letzten 12 Monate lag, dass darauf eine Rezession folgt. Das ist die sogenannte Sahm-Regel, die empirisch unheimlich stabil ist. Also für das Verhalten von außergewöhnlich stabil, was jetzt diesen Zusammenhang Rezession-Arbeitslosigkeit anbelangt. Bisher. Und dadurch ist natürlich sowas, also das ist auch, Arbeitslosenquote in den USA wird da vielleicht auch tendenziell sowieso überbewertet, weil man halt diesen unglaublich stabilen Zusammenhang hat. Das Problem ist, dass nicht mehr klar ist, ob der Zusammenhang noch gilt. Also erstmal ist es ein rückwirkender Zusammenhang und es kann durchaus auch sein, dass das kein kausaler Zusammenhang, sondern nur eine statistische Evidenz ist, die sich im Nachhinein zeigt. Das andere ist aber, dass die Arbeitslosenquoten insgesamt heute natürlich rekordhaft niedrig sind in den USA wie in Europa. Wir haben nicht mehr Arbeitslosenquoten von 10-12%. Das heißt, die Arbeitslosigkeit in den USA ist jetzt höher als im Durchschnitt der letzten 12 Monate, aber sie liegt bei 4,2%, was vor 10 Jahren ein grandioses, tolles Szenario gewesen wäre. Dadurch ist nicht mehr klar, ob das noch in gleicher Weise gilt, weil wir halt in allen westlichen Industrieländern insgesamt in einem Arbeitsmangel-Szenario reinlaufen. Und dadurch nicht mehr klar ist, wie viel deutet sozusagen so eine Senkung der oder Erhöhung der Arbeitslosigkeit noch an. Weil Unternehmen bevorraten Arbeitskräfte, die Fluktuation hat auch in den USA abgenommen. Und wie viel kann man sozusagen aus der Arbeitsnachfrage noch auf den Stand der Industrie tatsächlich rückschließen? Aber weil es für die USA diesen sehr stabilen Zusammenhang gab, glaube ich, wird Arbeitslosigkeit auch anders bewertet als andere Indikatoren. Vor allen Dingen auch, weil man glaubt, dass die FED danach handelt. Also nicht so sehr, weil es tatsächlich ein realistisches Szenario für die Wirtschaftslage ist, sondern weil implizit da angenommen wird, dass die FED danach handelt, nach dieser Regel.
Ja, und dann haben wir jetzt aktuell aber auch seit längerem die Diskussion, ob man diese Daten überhaupt noch so verwerten kann, ob sie noch realistisch sind, weil man hat da ja sehr viel mit illegaler Migration zu tun, die man jetzt mittlerweile auch dafür verantwortlich macht, dass der Arbeitsmarkt vielleicht deswegen so stark ist, weil dann dadurch die Daten ohnehin nicht mehr so richtig stimmen, Grundlage der Daten und so weiter. Also da gibt es ohnehin seit längerem viele Diskussionen und ich glaube, wir kommen so langsam an den Punkt, wo man sich dann vielleicht fragt, ob diese Zusammenhänge, die man bisher immer so gezogen hat, dann vielleicht gar nicht mehr in der Zukunft so gelten können.
Ja.
Gut, das noch so als Ergänzung. Jedenfalls, das ist so der Grund, warum es eigentlich letzte Woche schon hoch herging in den USA. Also es gab die Konsolidierung, dann kamen die schlechten Daten. Und dann kam Japan obendrauf. Und vorher konnte man schon sehr viel Geld verlieren. Es war nur noch nicht so medial begleitet. Also, dann haben wir aber noch das schöne Thema AI, weil die Märkte waren ja auch deswegen so positiv gestimmt, weil man durch den Boom bei künstlicher Intelligenz im Einklang mit diesen großen 7 Unternehmen, wo nicht jeder mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, aber wo sich das Kapital halt drauf konzentriert hat, also aufgrund der schieren Größe haben die Kapitalzuflüsse erlebt und die Kurse sind immer weiter gewachsen. Jedenfalls ein Großteil der Indexanstiege kann auf diese beiden Faktoren zurückgeführt werden. Und bei AI waren wir nun, und das spielt halt zu dieser Korrekturphase, die wir jetzt schon vor dem Zusammenbruch da hatten, da hat man so ein bisschen in den letzten 2 Wochen die Erkenntnis gewonnen, ja, AI ist ein Zukunftsthema, ja, AI geht nicht weg, es wird unser Leben in vielerlei Hinsicht verändern, aber aktuell sieht es doch eher so aus, dass die großen Unternehmen, die da tätig sind, erstmal immer höhere Investitionen fahren müssen, was natürlich auch zu Gewinnen bei Nvidia, AMD oder auch den Cloud-Sparten eben dieser Unternehmen wiederum führt. Aber die Einkommen, die potenziellen, die lassen sich so schnell nicht realisieren, sondern das lässt alles noch so ein bisschen auf sich warten. Also wir fummeln da jetzt alle irgendwie so ein bisschen rum mit AI, machen da alle so unser Ding, aber so richtig Geld lässt sich da gerade noch nicht verdienen und es ist eigentlich auch nicht absehbar, wann das Ding so weit ist, dass da eine richtige Cash-Cow draus wird. Also, dass sich die Investitionen, die da gerade reinfließen, dann auch irgendwie rentieren. Und wie gigantisch das ist, muss man sich, glaube ich, auch vor Augen führen oder kann das sehr gut, wenn man so diese Datacenters sich anguckt, wo der Stromverbrauch so dermaßen viel höher ist für die AI-Server, dass da komplett neue Verstromung gemacht werden muss. Die müssen komplett die Server und Datacenter neu denken und bauen. Rieseninvestitionen für die gesamte Branche. Das heißt eher höhere Ausgaben an jedem Ort. Und natürlich kann man dann auch oder muss dann auch die Preise erhöhen und entsprechend setzen. Aber da muss dann mit diesen hohen Gebühren im Hintergrund dann auch jemand wiederum das Geld auch auf seine Kunden umlegen können, um da Geld zu verdienen. Und das sieht man eben alles momentan noch nicht, trotz aller Potenziale, trotz aller Vorteile. Ja, das heißt, Kosten gehen hoch, Gewinne folgen nicht. Das heißt, niedrigere Gewinne bei den Unternehmen in der nächsten Zeit. Und das ist so eine Erkenntnis, die sich durchgesetzt hat und die sich jetzt dann auch noch in diesen Topf, über den wir gerade reden, sich da reingemischt hat und dann entsprechend negativ wirkte. Zumal ja auch gerade die Tech-Unternehmen eine der treibenden Kraft bei dem Aufschwung der Indizes vorher war. Im Fazit, jetzt zu sagen, Japan ist schuld oder die wirtschaftliche Lage oder die hohen Bewertungen an den Börsen oder wie Clemens Fuß das so schön sagt, die kommen jetzt endlich auf den Boden der Tatsachen zurück, die Börsen. Ja, das ist ein bisschen schwachbrüstig und hat irgendwie wenig mit der Realität zu tun. Man sieht es jetzt auch ein bisschen daran, dass die Börsen dann auch wieder ihre Gegenbewegungen machen. Also da ist überhaupt noch nicht entschieden, in welche Richtung das geht. Das war jetzt erstmal nur ein Tag. Allerdings natürlich, die ganzen Unterstützungslinien sind gebrochen. Die müssen jetzt natürlich dann von unten auch erstmal wieder durchstochen werden. Das sind jetzt Widerstände geworden. Das kann alles noch weiter nach unten kippen. Also das würde ich gar nicht ausschließen. Aber der Grund, warum die Börsen dann vielleicht nach diesem Einzelereignis und der Gegenbewegung, also wenn sie es dann beruhigt hat, vielleicht weiter nach unten gehen, haben halt ziemlich knallharte realwirtschaftliche Hintergründe, die sicherlich auch mit Enttäuschungen der Vermutungen zu tun haben, aber eben dann doch auch vorher schon erkannt worden sein konnten. Und ich sage das alles so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Märkte wesentlich stabiler sind, als sie scheinen. Ne? Also die kurzfristigen Verwerfungen deuten ja auf was anderes hin, aber abseits der bekannten Hypes im Tech-Sektor hat sich halt in den Märkten in den letzten Monaten quasi alles durchkonsolidiert, was irgendwie mal gestiegen ist. Also wenn das nicht einer der im Fokus stehenden Werte war, hat der ein ganz normales Verhalten an den Tag gelegt. Da gab es dann irgendwie 20%, 30%, 40% Zuwachs, weil Ende des zweiten Halbjahres wird es ja besser. Man stellt sich raus, ja, ist doch alles ein bisschen schwieriger, Konsumenten ziehen nicht mit, ja, dann konsolidiert der Kram halt wieder um 20%, 30%, 40% und ist da, wo er vorher war. Ja, heute ist beispielsweise Puma einfach mal so um 12% eingebrochen, weil die Zahlen nicht gepasst haben. Also da ist sehr viel auch normales und gesundes Verhalten in diesem Markt und es gab immer diese unterliegende Korrektur, nur nicht eben bei diesen großen Tech-Unternehmen. Und das Interessante war, dass dann am Tag des Einbruchs, also am Montag, man an den US-Märkten dann plötzlich, Hanna hat es ja gerade eben schon die Logik erklärt, plötzlich drei Zinssenkungen mit jeweils bis zu 50 Basispunkten vermutet hat, ja? Also 1,5% Zinsen nach unten und das quasi hintereinander weg, ja? Und am besten noch irgendwie eine Notsitzung zwischendrin. Und das wiederum, Hanna, korrigier mich, wäre schon der komplette Rezessionsmodus. Ne? Also da müsste die Wirtschaft aber brennen, damit die Fed da reingreift. Und ja, jetzt gibt es heute, zwei Tage später, wieder die Stimmen, die sagen, oh, nun beruhigt euch doch mal und die Fed soll auf Kurs bleiben. Also da sieht man das wieder alles etwas weniger dramatisch, abseits des Geplärs auf Twitter natürlich. Und ich glaube, das bringt uns so an diese eher spannende Frage, wenn die großen Werte nun in eine Korrektur reinlaufen sollten, was ja sein kann, ob dann nicht der Rest des Marktes sein ganz normales Verhalten weiter beibehält. Das heißt, wenn es gut läuft, werden die Kurse nach unten geprügelt, ansonsten steigen sie leicht. Es sind dann aber halt nicht mehr diese 100-200% im Jahr, sondern dann sind es halt nur noch 20, so wie es ja eher normal wäre beim Wachstum. Das sind dann eher so die Fragen, die ich mir stellen würde. Und wie gesagt, die Gegenbewegung hatten wir ja. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Beobachtung. Am Montag haben vor allem die professionellen Anleger nachgekauft. Die Privaten haben sich rausgehalten.
Ja gut, klar, ne?
Das ist halt so. Nee, bisher war es umgekehrt. Die haben eigentlich immer den Dip gekauft, die Privaten. Gerade bei Tesla.
Ja gut.
Weil die gefallen sind, rein.
Dafür wirkte das, glaube ich, zu irrational. auf unbedarft quasi.
Ich habe da keine starken Gefühle aktuell. Ich sehe nur, dass es irgendwie nicht so diesen Automatismus in allem gibt, wie der dann immer so gerne gesehen wird, wenn es mal fällt. Und das mit der Konjunktur und der Rezession, das ist ja auch noch nicht entschieden. Also da können wir ja auch noch ein bisschen zuwarten, ehe wir da wissen, ob es dann so weit läuft. Außer in Deutschland, da läuft es jetzt nicht so prickelnd dieses Jahr, ne? Mhm. Womit wir wieder bei Christian Lindner wären. Oder jetzt in den Gesellschaftsteil übergehen.
Wobei es ja auch besser läuft, als geungt wurde Anfang des Jahres. Also es korrigiert sich ja so leicht wieder.
Ja. Ja. So, dann kommen wir mal in den Gesellschaftsteil. Ich muss gestehen, bin da so ein bisschen blank bei den Picks.
Picks habe ich auch keine. Ich war ja im Urlaub, da lese ich ja nur seichte Sachen. Und habe keine Podcasts gehört und nichts, weil ich ja weitgehend außerhalb meiner normalen Hör- und Lesegewohnheiten war. Aber ich habe Wein getrunken, sogar echten mit Alkohol.
Echten mit Alkohol? Was ist?
Ja, also ich habe davon natürlich nur ein halbes Glas getrunken, mehr geht ja nicht. Aber ich habe vor ungefähr einem halben Jahr, würde ich sagen, via Fred einen Wein von einem Hörer bekommen. Ich weiß auch nicht mehr von welchem, weil es schon so lange her ist. Einen Weißwein, und zwar vom Weingut Studier, den Weißwein Sommersemester, der eine Cuvée aus Riesling, Grauburgunder und Chardonnay ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe aber den Shop auch rausgesucht und kann ihn verlinken. Wie gesagt, der war zu mir gekommen mit einer etwas längeren Vorlaufphase, weil sie längere Zeit in Freds Packstation herumlag. Dann haben wir den erstmal zur Seite gelegt, in der Hoffnung, dass der Fred und mein Mann sich irgendwann treffen können, um den zu probieren. Das ist nicht passiert. Und jetzt haben wir am Wochenende was gekocht, wo ein Weißwein gut passte, und haben ihn dann einfach aufgemacht. Und dann habe ich auch ein halbes Glas probiert, was ich halt so probieren kann. Und der war ja sehr lecker. Also hat uns ausgesprochen gut geschmeckt. Sehr fruchtig, durchaus auch, kann gut auch mit einem etwas kräftigeren Essen mithalten, fand ich. Also harzige Noten, und hat auch relativ viel Alkohol für einen Weißwein, 12%. Und entsprechend konnte man dem zu einer kräftigen Soße mit Nudeln ganz gut trinken. Und müsste man auch, glaube ich, wenn es jetzt ziemlich heiß ist, mit ziemlich gut kalt trinken, damit man nicht schnell einem Krönchen hat davon. Aber schmeckt sehr lecker. Also fruchtig und ein bisschen, überhaupt nicht sauer, sondern eher ein bisschen schon in so eine süßliche Note rein. Aber kann man gut zum Essen gerade trinken, eben in unserem Fall zu Nudeln. Dankeschön also an dieser Stelle dafür, dass ich jetzt nach langer Zeit probieren konnte. Und der hat mir sehr gut geschmeckt. Und ich bedanke mich für das Geschenk und würde ihn auch empfehlen. Alle, die einen deutschen Wein aus der Pfalz gern probieren wollen und gerne einen etwas kräftigeren Weißwein. Nicht so ganz leicht, wie der Chardonnay alleine wäre oder so, sondern schon ein bisschen kräftiger und wirklich ohne Säure.
Ich habe auch noch was aus dem Urlaub. Ich habe mir ja so ein bisschen was aufgehoben, damit ich über die Zeit komme. Und zwar von Mother Earth Brewing Company. Ein Bier namens Nitro Milk Truck. Das ist ein Stout, und zwar ist das ein Latte Stout. Mhm. In den Geschmacksrichtungen süße Milch. Und ja, keine Ahnung. Also ich trinke ja ganz gerne einen Stout, und ich glaube, als Stout hat das soweit funktioniert für mich. Und okay, das hat ja auch diese Schaumkrönchen, deswegen kann ich sagen, okay, das war eine Latte. Aber ja, also ich habe jetzt noch nicht mal einen Kaffeegeschmack dazu irgendwie rausschmecken wollen oder können. Vielleicht bin ich zu doof, ich weiß es nicht. Für mich hat das einfach wie so ein Stout geschmeckt. Also eher ein Ticken zu wässrig für meinen Geschmack. Das kann ja da leider passieren manchmal. Aber so, ja, diese Rumspielerei da mit dem Kaffee-Assoziationen, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gebraucht. Also, vielleicht ist das irgendwie in den USA so ein Ding, wenn die dann irgendwie keinen Alkohol in der Öffentlichkeit trinken dürfen, dass die dann so einen Kaffeebecher nehmen und sich da dieses Latte-Stout reinkippen, keine Ahnung. Also ja, also trotz allem Marketing und auch diesem schönen Namen Mother Earth Brewing Company bin ich jetzt nicht so überzeugt gewesen. Ich glaube, als Stout an so einem lauen Sommerabend ist das alles völlig in Ordnung, aber ich würde es jetzt nicht aufgrund des Marketings empfehlen oder da angelehnt sehen.
Tja, was will man machen? Ja, ich habe die nächsten Folgen kann ich dann mit alkoholfreiem dänischem Bier verfüllen. Aus dem Urlaub.
Lassen sich aber auch ein Zeugs einfallen da, ne? Also muss ja nicht sein. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt hat man dann auch irgendwie Lust auf einfach nur so ein ehrliches Bier. Es einfach tut, was es soll.
Naja, du scheust dich ja nicht vor parfümiertem Wasser, veredeltem Wasser, von daher erzähl mal nichts.
Mit Essenzen, Hanna, Essenzen.
Ja.
Und echten Kräutern, durch die es gezogen wird. Ach ja, dann hätten wir das Alkoholthema auch abgehandelt für heute. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da so eine Empfehlung für alle haben, die am Montag nicht so ganz gut gelitten waren. Ich weiß nicht, ob es dafür reicht, aber wir wünschen euch auf alle Fälle noch eine schöne Zeit. www.mikroökonom.de. Da findet ihr alles weitere wie Premium-Abos, Kommentare, auch immer gern gesehen. Und dann habt ihr uns natürlich noch auf Reddit, Mastodon und wo sind wir noch? Reddit, Mastodon, Twitter, ne?
Ja, du vielleicht.
Reddit, Mastodon und Twitter. Auf X, aber keiner guckt mehr rein bei X. Also nur noch ganz selten. Naja, also dann euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.